DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Mein Name ist Michael Schuster, ich bin Chefredakteur der DBZ und heute bei Allplan in München. Allplan ist ein globaler Anbieter von BIM-Design-Software für die AEC-Branche. AEC-Branche meint die Architektur-, Ingenieur- und Baubranche. Getreu dem Slogan Design to Build deckt Allplan den gesamten Prozess vom ersten Konzept bis zum endgültigen Detailentwurf für die Baustelle und die Vorfertigung ab. Allplan bietet leistungsstarke integrierte Cloud-Technologie zur Unterstützung der interdisziplinären Zusammenarbeit bei Hoch- und Tiefbauprojekten. Weltweit sind über 600 Mitarbeiter bei Allplan beschäftigt. Allplan mit Hauptsitz hier in München ist Teil der Nemetschek Group, die ein Vorreiter für die digitale Transformation im Bausektor ist. Meine Gesprächspartner sind Stefan Kaufmann, tätig im Produktmanagement der Allplan und verantwortlich für strategische Partnerschaften, neue Technologien und künstliche Intelligenz, sowie Professor Michael Holze, er lehrt an der Berliner Hochschule für Technik computergestützte Architekturdarstellung. Dort setzt der KI unter anderem mit den Studierenden im Entwurfsprozess ein. Schön, dass ihr heute hier seid oder dass ich bei euch überhaupt sein darf.
Danke für die Einladung.
So, ich bin schon ganz gespannt. Lieber Stefan, lieber Michael, herzlich willkommen und besten Dank, dass wir heute hier sind und etwas über KI in der Architektur, Ausblick, Forschung und Praxis erfahren dürfen. Bevor wir aber mit dem Podcast beginnen, habe ich mir gedacht, wir machen mal so eine kleine Reise durch die Historie der KI, der künstlichen Intelligenz. Und habe da so ein paar Meilensteine zusammengetragen, die mich auch in der Vorbereitung teilweise ein bisschen überrascht haben. Was mir so bewusst wurde, ist, dass das Thema künstliche Intelligenz eigentlich schon seit 90 Jahren ein Thema ist. Und das hatte ich persönlich gar nicht so in meiner Wahrnehmung gehabt. Um jetzt den Zuhörern das vielleicht mal ein Stück weit zu vermitteln, werden wir einfach so ein paar Meilensteine mal sagen, wo dann auch jeder so das Bezugselement hat, wo er dann sagt, ah ja, okay, da habe ich auch mal was zu KI gehört. Ich möchte anfangen, tatsächlich, ich hatte von 90 Jahren gesprochen, in 1936, weil da bewies der britische Mathematiker Alan Turing, dass eine universelle Rechenmaschine, heute als Turing-Maschine bekannt, in der Lage ist, jedes Problem zu lösen, sofern es durch einen Algorithmus darstellbar und lösbar ist. Das fand ich schon mal äußerst interessant, von der zeitlichen Abfolge her auch. Dann wird ja dieser Begriff der KI sehr häufig verwendet. Wir kommen jetzt zu einem der nächsten Meilensteine. Wir sind jetzt in 1956, weil da haben Wissenschaftler auf einer Konferenz das erste Mal diesen Begriff der KI generiert und während der Konferenz auch noch ein Programm geschrieben, Logic Theorist, das erste KI-Programm überhaupt. Wenn man sich das auch überlegt, das ist auch immerhin fast 70 Jahre her. Also wie gesagt, ich finde es phänomenal, was da so, wie lange man eigentlich an dem Thema dran ist. Dann sind Sachen passiert wie, dass ein Schachcomputer gegen den damaligen Weltmeister, gegen Kasparov gewonnen hat, wo die ganze Öffentlichkeit schon mal so dachte, oh okay, was passiert da? Und dann ist in meiner Wahrnehmung ist so gewesen, dass es ein bisschen gebraucht hat und dann kam so der nächste, ich will es mal nennen, Quantensprung. Und dann sind wir so ungefähr 2010, 2011 und da ist, glaube ich, sehr viel passiert, auch gerade durch die Entwicklung von von Speicherchips, weil da ist dann, glaube ich, das Ganze nochmal richtig explodiert, kann man vielleicht schon fast sagen. Es waren auf einmal ganz andere Möglichkeiten da. Und der eine oder andere hat auch die Ergebnisse, was aus der KI so entstanden ist, vielleicht auch bei sich zu Hause und ruft dann ab und zu mal Siri oder Alexa. Also das sind vielleicht auch Bezüge, wo man dann sagt, okay, da hat sich was getan im Bereich der KI. Für mich persönlich, und wir hatten im Vorgespräch, Michael, du hast das auch bestätigt, wir sind jetzt in 2016 und ich fand es sehr bemerkenswert, das asiatische Strategiespiel Brettspiel Go. Da hat ja, ich glaube, es war ein Indonesier, aber er war ein Asiate, der dann quasi gegen das Programm gespielt hat.
Lee Sedol,
ja. Ja, genau. Und 4-1 ging es, glaube ich, für das Programm aus. Und dann irgendwann ist man auf die Idee gekommen und hat gesagt, okay, jetzt lassen wir zwei künstliche Intelligenzen gegeneinander spielen und hat dann, glaube ich, nochmal irgendwie das gegen den Großmeister spielen lassen. Der Großmeister hatte gar keine Chance mehr. Und ich habe mal gehört, das fand ich nämlich auch ganz interessant, dass eine Maßgabe war, dass das Programm so programmiert wurde, es sollte nicht auf Teufel komm raus gewinnen, sondern es durfte auf keinen Fall verlieren. Auch wenn es dann für, keine Ahnung, 5-6 Züge mehr gebraucht hat. Sowas, das hat mich total beeindruckt. Und was dann für die Öffentlichkeit, glaube ich, auch nochmal so ein Meilenstein war, wo auch aktuell sehr viel drüber gesprochen wurde, ist also in den letzten 1-2 Jahren, formulieren wir es so, das Thema ChatGPT. Und ich glaube, das ging dann nochmal so richtig ins Bewusstsein, okay, alles klar, hier tut sich wirklich was. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch von, wir haben ja mal eben so 70 Jahre, beziehungsweise 1936, 90 Jahre durchgehandelt. Habt ihr noch irgendwas, was ihr ergänzen möchtet? Ansonsten würde ich sagen.
Nee, also ich meine, wir kommen ja beide auch aus der Forschung. Das heißt, ja, irgendwie das Thema KI und Automatisierung in Planungsprozessen, das beschäftigt uns ja beide eigentlich schon
ja, seit
einigen Jahrzehnten. Und ich glaube, das, was wir jetzt in deinem Abriss gesehen haben, ist auch das, was da draußen passiert. Also wir haben diese ganz frühen Vorreiter in den Hochschulen,
ja, in
der Forschung und irgendwann kommt es dann eben in die Anwendung und das eben momentan passiert. Und
aber vielleicht noch eine Einstiegsfrage. Wie betrachtet ihr KI? Was ist es für euch? Wer möchte zuerst antworten? Michael, was ist KI für dich?
Für mich ist es ein totaler Augenöffner. Es ist der Gamechanger schlechthin. Ich war vom Anfang an sofort beeindruckt und war einer von den ersten, die gleich sich einen Midjourney Account angelegt haben und habe seitdem eigentlich nicht mehr aufgehört, damit zu arbeiten. Es eröffnet wirklich neue Möglichkeiten auf eine ausgesprochen spielerische Art und Weise. Und von daher ist es also ein Werkzeug, wie wir es vorher noch nie hatten. Ich zitiere da immer gern Matthias Del Campo, der gesagt hat, das ist das erste wirklich neue Kreativwerkzeug und Entwurfswerkzeug im 21. Jahrhundert.
Wie siehst du es?
Ja, ich sehe es so ein bisschen technischer. Also wir, KI an sich ist natürlich eine große Bandbreite unterschiedlicher Technologien. Ich glaube, das kam jetzt auch in dem Abriss noch nicht so raus. Wir haben also KI in vielen Anwendungen. Es gibt die KI in der Robotik. Wir haben die KI aber auch, sagen wir mal, in der Informationsverarbeitung, in der Generierung von Informationen. Und für mich ist an sich der Überbegriff schon, dass wir da eine Technologie haben, die einfach computerbasiert ist und die in hoher Geschwindigkeit Probleme lösen kann für uns. Und was jetzt so absolut beeindruckend ist, ist natürlich nicht so sehr, dass es eine KI grundsätzlich gibt. Die gibt es ja schon seit langer Zeit. Die ist auch schon in der Anwendung in Architekturbüros zum Beispiel, in den parametrischen Modellen. Was jetzt eben kommt, ist diese breite Intelligenz, die wir zur Verfügung haben durch diese General-Purpose-AIs. Also gerade was du am Schluss nochmal gesagt hast, eben GPT, also ich habe mir gestern kurz nochmal ein Theaterstück schreiben lassen, das ist absolut beeindruckend, zu welcher Kreativität die KI heute fähig ist.
Aber du hattest die Architekturbüros angesprochen, wie können KI-Systeme denn die planerische Tätigkeit von Architekten oder auch Ingenieuren unterstützen? Was kann sie leisten?
Gut, ich meine in der Planung, da haben wir natürlich auch einen langen Prozess und wir sehen momentan, dass die KI eben von Anfang eigentlich da, wo sie heute schon viel Wert bringen kann, da wo es eben noch nicht so um die Genauigkeit geht zum Beispiel, wo es eher darum geht, dass man Vorschläge macht, die eben noch ausgewählt werden können, diesen frühen Entwurfsphasen, da spielt heute schon zumindest in den Hochschulen KI eine Rolle, aber wir wissen, dass die KI auch Vorschläge machen wird für Layouts, für Architektur, Entwürfe und aber auch für Detaillösungen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die KI, sagen wir mal, in dem kreativen Schaffensprozess über den gesamten Planungsbereich in Zukunft eine Rolle spielen wird, eine starke Rolle spielen wird. Aber es ist natürlich nicht nur das Entwerfen, ne? Also auch Architekten beschäftigen sich ja nur mit einem Bruchteil ihrer Zeit tatsächlich mit dem architektonischen Entwurf. Wir sehen KI dort in ganz anderen Anwendungsfällen natürlich auch. Gerade da, wo wir vielleicht heute noch Mühe haben und repetitive Arbeiten haben und Mühe haben, Informationen zu finden zum Beispiel oder Daten zu transformieren von einem Programm zum anderen. Das sind Themen, wo ich schon die Stärke der KI in Zukunft sehe.
Es kann schon, wie gesagt, ganz schnell und ganz früh losgehen in den ersten Schritten, Architektur überhaupt zu envisionieren, wenn man so will. Also wirklich erstmal diese ganze Bandbreite von Möglichkeiten auszuloten, insofern die generative bildgebende KI mit die stärkste ist gerade auch oder auch die eindrucksvollste von den Ergebnissen. Aber es kann auch sehr schnell wirklich für ganz einfache Aufgaben sofort geschehen. Ich bin mal angesprochen worden, eine Marina zu entwerfen von jemandem, der da Interesse hatte, weil er gesagt hat, es gibt da Regionen, die haben einen Bedarf, dort mitten in der Wüste eigentlich sich dort zu treffen und haben dieses wunderschöne Meer und wollen den zu einem Ausflugszentrum machen. Wie kann so eine Marina ausschauen? Und man befragt ChatGPT als allererstes nach einem Raumprogramm. Was gehört zu einer Marina? Es ist innerhalb von Sekunden ist ein Raumprogramm da. Ich frage nach, gib mir bitte die Quadratmeter dazu an. Zack, sind die Quadratmeter aufgelistet innerhalb von Sekunden. Ich sage, kannst du mir das in einer Tabelle schreiben? Ich habe das in der Tabelle. Und ich sage noch, schreib mir einen Prompt für Midjourney, wie diese Marina aussieht. Und ich gebe den Prompt ein in Midjourney und zack, sind Bilder sofort da, an denen ich weiterarbeiten kann. Und ich habe tatsächlich eigentlich innerhalb kürzester Zeit schon eigentlich ein ganzes Exposé in der Hand, das ich herzeigen kann und kann das vorstellen und kann sagen, können wir in diese Richtung weitermachen und so fort. Früher hat das Wochen gedauert.
Das sind wir schon bei der nächsten Frage. Du hast gesagt, dass eben von der Marina so erläutert, wie so die Schritte so sind. Das heißt, KI-Tools sind dann aber auch schon deutlich mehr als nur Entwurfshilfen. Ich gucke jetzt dich mal an, Stefan, so in Richtung Stichwort AI-Visualizer.
Gut, ich meine, der AI-Visualizer ist tatsächlich eine Entwurfshilfe, weil sie nicht nur vielleicht Zugang zu Informationen schafft, wie jetzt eine Plattform, die ich heute nutzen kann, oder das Internet, in dem ich irgendwie Bilder zu bestimmten Themen mir suchen kann, sondern weil es tatsächlich mit eigenen Vorschlägen kommt. Und von dem her sehen wir da schon, und das ist wahrscheinlich ein Stück weit ein Glücksfall, dass eben diese Bildverarbeitungstechnologie, KI, die wir da haben, dass die so gut adaptierbar ist auf den architektonischen Entwurfsprozess, eben in den frühen Entwurfsphasen. Aber das ist sicher was momentan so den größten Mehrwert im Entwurfsprozess bietet.
In der Vorbereitung bin ich über einen Begriff gestolpert. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir das nochmal ansprechen, Stable Diffusion. Was kann die Software und wie beeinflusst sie eigentlich den ganzen Entwurfsprozess? Da bin ich jetzt mal ganz gespannt auf eure Antworten.
Gut, ich fange mal mit der Technik an. Also ja. Es gibt eben diese Diffusionsmodelle. Das sind im Grunde riesige Modelle, die auf der Basis von mehreren Milliarden Bildern trainiert wurden und die ein Stück weit eben die Zusammenhänge von 2D-Bildern beinhalten. Jetzt kann ich dort eben mir Synthesen machen lassen. Ne? Also diese zum Beispiel einfach über Prompts, über einfache Anfragen, Textanfragen, kann ich mir jetzt einfach Bilder generieren lassen. Und für den Architekturprozess bedeutet das, dass ich eben auch zum Beispiel anfangen kann zu entwerfen oder ein Bild auch nutzen kann als Eingangsmedium und dann mir daraus eben schon mal die ersten Visualisierungen für meinen Entwurf liefern lassen kann. Es gibt dort aus meiner Sicht zwei große Anwendungsgebiete. Das eine ist eben, ich habe schon entworfen, also da gibt es schon einen Vorentwurf und ich kann den jetzt nutzen, um wirklich eine atemberaubende Visualisierung in wenigen Sekunden zu erzeugen. Und es gibt aber auch den anderen Bereich. Also ich kann auch dort das Diffusionsmodell eben eine gewisse Freiheit lassen, selbst kreativ zu werden und mir eben auf der Basis von meinen Designvorstellungen schon mal Entwürfe machen zu lassen. Und das ist tatsächlich was, was mich auch als Architekt extrem anspricht, was wahnsinnig Spaß auch macht und was auch erstaunlich ist. Ne? Also da kommen tolle Ergebnisse raus. Ich meine, der Michael macht es ja schon mit seinen Studierenden seit einiger Zeit, setzt sich das an der Hochschule ein. Aber eben, dass wir nicht mehr Bilder suchen müssen, uns überlegen müssen, okay, wie bringe ich die jetzt zusammen, um mein architektonisches Problem zu lösen, sondern dass ich diese Synthese, die ich dort eigentlich bis jetzt als kreativen Prozess mache, dass ich mir die zumindest unterstützt von der KI schon mal als Vorschlag geben lasse.
Jetzt haben wir ja in Deutschland, wenn ich jetzt gerade bei Architekturbüros bleibe, eine Struktur, dass die Büros eher sehr kleinteilig sind. Also man kann so sagen, ungefähr so 70% sind 1-4-Mann-Büros. Wie können wir denn gewährleisten, dass diese Büros bei diesem Transformationsprozess, der auch da jetzt gerade stattfindet, nicht auf der Strecke bleiben, beziehungsweise davon in irgendeiner Art und Weise auch von dem Ganzen partizipieren können?
Gut, ich meine, die Diskussion, die haben wir schon sehr lange. Also das ist quasi bei jedem Technologiesprung in der IT gibt es immer die Ersten, die sagen, okay, das ist super gefährdend für die kleinen und mittleren Büros, denn sie können da technologisch nicht mithalten. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgucken auf die letzten 30 Jahre Technologieentwicklung, dann sehen wir, dass das überhaupt nicht stattgefunden hat. Also in keinster Weise, es hat auch nicht die Unternehmensstruktur in Deutschland verändert im Bereich der Architekturbüros und es wird es auch diesmal nicht tun. Ich sehe sogar da eine Chance. Also eine große Chance hinter KI ist natürlich, dass wir Zugang zu Wissen bekommen. Und das, was der Vorteil des großen Büros ist, ist eben, dass die vielleicht eine bessere eigene Wissensbasis haben, zum Beispiel in spezifischen Entwurfsprozessen. Und die KI kann man sehen als eine Art von Kommunikationsprozess auch. Viele Leute geben ihr Wissen, geben ihre Informationen in ein gemeinsames Modell und profitieren jetzt gemeinsam davon, durch die Auswertung und durch die Erkenntnis, die dieses Modell jetzt jedem liefert. Und von dem her glaube ich sogar, dass das eine große Chance ist für kleine Büros, weil sie eben diesen Wissensvorsprung der großen Büros jetzt überbrücken können und da aufholen können.
Allerdings, ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, dass es gerade hier Chancen gibt, auch für die kleineren Büros mit wenigen Mitarbeitern, weil die Budgetierung und alles das, was KI da erfordert, eigentlich sehr überschaubar sind. Also das ist echt eine Chance, eigentlich in großen Schritten weiterzukommen und eigentlich da fast an große Büros heranzukommen mit den Möglichkeiten, die KI da bietet.
Michael, eine andere Frage. Bisschen provokant. Ist KI kreativ? Und wenn ja, kann KI die Kreativität womöglich beschleunigen? Und wenn ja, wie?
KI ist tatsächlich kreativ und KI ist auch intuitiv, wie man auch schon aus den ersten Phasen herauslesen konnte, Spielzüge zu erfinden, sozusagen, auf die die Menschen in 3000 Jahren nicht gekommen sind, wenn ich an eben Go Bang, das Spiel, denke. KI ist auch nicht nur in der Architektur anerkanntermaßen kreativ, das sagen auch schon Musiker und andere Künstler, die damit schon sehr viel früher als Architekten angefangen haben zu arbeiten. Und KI ist auch in der Lage, wie gesagt, zu generieren. Also es ist kein Kopieren, sondern es generiert. Es schafft tatsächlich neue Ergebnisse, die es vorher so noch nicht gegeben hat.
Aber was ist denn momentan dann noch die größte Herausforderung von Einsatz von KI im Bauen, im Planen, im Bauwesen?
Eigentlich der ganze Zwischenbereich, würde ich sagen. Also es ist KI am Anfang enorm stark und liefert absolut fantastische und überzeugende Ergebnisse. Und dann haben wir den ganzen mittleren Bereich, wo das Ganze weiter ausgearbeitet wird, wo es detailliert wird, wo Materialüberlegungen hinzukommen und so weiter. Das ist das, was dem Architekten eigentlich die meiste Arbeit noch verschafft. Und dann geht es weiter sozusagen an die Übergabe an Dritte, die das dann auszuführen haben, wo auch dann Robotik wieder ins Spiel kommt, sehr viel Automatisation auf den Baustellen immer mehr Einzug halten wird. Aber dieser mittlere Bereich, der wirklich da gefordert ist, sagen wir, wo wir so viel Arbeit verbringen, das ist etwas, wo ich glaube, dass die KI wirklich so wie Wasser einsickern wird in diese ganzen Bereiche und Zwischenlücken, die noch zu füllen sind. Und dort wird sich KI wirklich wie Wasser eigentlich ausbreiten und alles das ausfüllen. Ich glaube, dass das genau das Werkzeug sein wird, das diese ganze Bearbeitungskette dann schließen lässt. Langfristig.
Ja, aber natürlich ist natürlich, also KI, wie eingangs schon gesagt, es gibt ja ganz unterschiedliche KI-Technologien und wir sehen es natürlich da, wo die KI ein ganz spezifisches Problem löst. Da sehen wir sie ja heute auch bereits im Einsatz und da ist noch nicht die Probleme. Momentan kommen halt diese großen Modelle, oder? Diese General Purpose AIs, die in der Lage sind, irgendwie auf einer extrem großen Bandbreite von Problemstellungen einfach eine Antwort zu finden. Und da sehen wir einfach noch das Problem der Genauigkeit. Also die haben natürlich jetzt schon so ein grundsätzliches Verständnis dafür, wie die Welt, wie das Wesen der Welt ist, wie die Welt so aufgebaut ist. Aber es fehlt dort tatsächlich an der Zuverlässigkeit und an der Genauigkeit. Das ist so das eine Thema. Deswegen sehen wir natürlich auch die Einsätze jetzt in diesen frühen Entwurfsphasen, wo ich noch sehr weich bin, wo es wirklich jetzt nicht ums Detail geht. Und wir sehen KI eben noch nicht da, wo es jetzt zum Beispiel um die statische Berechnung geht. Ne? Also da, wo ich wirklich...
Aber ist doch eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, oder?
Das ist sicher eine Frage der Zeit, aber es ist ja auch nicht so, dass wir erwarten können, dass das eben morgen passiert. Also wir sind zum Beispiel mit Fraunhofer zusammen, mit dem Spin-off von Fraunhofer, arbeiten wir gerade an der automatisierten Modellierung aus Punktwolken, von der Punktwolke ins BIM-Modell. Und da sehen wir schon noch großen Entwicklungsbedarf. Also das ist eben nicht was wir heute so auf Knopfdruck bekommen in wenigen Sekunden, sondern so ein Modell rechnet dann eben auch mal 3-4 Stunden. Und das sind tatsächlich dann auch, ist ein Kostenfaktor, das ist auch am Schluss eine Nachhaltigkeitsthematik, na, wie viel Rechenpower lege ich jetzt zum Beispiel in die Lösung eines einfachen Problems rein. Und also das ist schon tatsächlich noch, da muss noch viel entwickelt werden an der Stelle.
Lass uns mal vielleicht, du hast es eben gerade vom Fraunhofer gesprochen. Michael, lass uns noch mal in die Hochschullandschaft gehen, beziehungsweise an die Universitäten. Deiner Meinung nach, wie verändert KI die Denkweise der Studierenden?
Die Studenten nehmen das sofort an, also die umarmen das förmlich eigentlich. Und ich bin immer wieder überrascht, wie mit was für einer Skrupellosigkeit die an diese Materie rangehen und mit was für wirklich Begeisterung das auch aufgenommen wird. Also sie überzeugen auch sozusagen alle die noch nicht richtig mit KI arbeiten, auch in der ganzen Professorenlandschaft, überzeugen sie und versuchen die zu überzeugen, mit einzubeziehen, mit teilhaben zu lassen. Und es ist von der Sicht, glaube ich, auf die Architektur tatsächlich eine Veränderung eingetreten, weil die Studierenden eigentlich die ganze Architektur durch das Fenster vom Rechner betrachten. Also durch diesen Bildschirm durch erfahren die heute Architektur, das ist mehr wirklich durch den Rechner als durch das Wandeln durch die Städte.
Also keine Exkursionen mehr.
Die Exkursionen sind Gott sei Dank natürlich essentiell und machen dann tatsächlich auch den ganzen Austausch erst untereinander wirklich möglich. Und aber Arbeitsweise hat sich, sagen wir mal, zumindest sehr geändert, weil das ist, wenn man so will, wirklich alles, was in dieser Blackbox im Rechner passiert, aus der eigentlich KI wie die Büchse der Pandora eigentlich Dinge entfleuchen lässt, die nie mehr wieder einzuholen sind. Der Geist ist sozusagen aus der Flasche und der wird sich auch nie mehr einfangen lassen. Im Gegenteil, also die Tendenz ist ja jetzt auch wirklich ganz dahin, wenn man sieht, diese Anfangskurve, die sich aufgebaut hat, wo man diese Höhenentwicklungen von KI mitgekriegt hat, zu was es alles in der Lage ist. Und dann waren sofort die Ängste geschürt irgendwie, was da alles passieren wird. Und das ist die übliche Angst auch sozusagen, dass man die Kontrolle verliert eigentlich über so etwas. Und man hat ja auch gesehen, wie KI sich steuern lässt. Es war ja am Anfang eigentlich sehr, sehr stark wie Riding the Bull. Und man versucht ja eigentlich eher zu bändigen als zu kontrollieren. Jetzt geht es aber zunehmend, Gott sei Dank, immer in kontrolliertere Formen. Aber für die Studierenden ist die Arbeitsweise absolut eindeutig. Es geht aus dem Laptop raus in die Werkstatt, da wird gelasert, 3D gedruckt und mit KI wird die Sicht auf die Architektur auch entwickelt. Also es wird in Rollen geschlüpft, in denen die Prompten mit der Eingabe Zaha Hadid-Style oder auch Le Corbusier oder Oskar Niemeyer mäßig und sie schlüpfen tatsächlich in diese Rolle und sie verstehen auch diese Architektur ganz anders und lernen, wie die tickt. Also sie begreifen auf einmal, was da passiert.
Da darf ich dich vielleicht mal zitieren. Du hast mal Folgendes gesagt. Die schlechten Studenten werden besser und die guten schwingen sich zur Höchstleistung auf. Kannst du das ein bisschen näher erläutern, was du damit meinst?
Die Ergebnisse sind, wie wir die so mitgekriegt haben auch immer und wie wir jetzt diese Tools wie Midjourney, Stable Diffusion und Leonardo, Promi, AI und so weiter, wie wir die kennengelernt haben, die Ergebnisse sind überwältigend. Also die Bilder sind alle ausgesprochen stimmig und gestalterisch faszinierend. Also es ist von daher, liegt es eigentlich nur daran, was die Studierenden dann mit viel Fleiß weiterentwickeln. Und da merkt man, dass wirklich die Guten völlig das Ganze extrem weit bringt. Und die Schlechten sind auf einmal in die Lage versetzt, weiterzudenken, als sie vorher imstande waren. Okay. Also die kriegen Ergebnisse mitgeliefert.
Da die waren hätten sie so alleine nie so hinbekommen.
Die hätten sie nie so hinbekommen. Oder es hätte zumindest auch ewig lange gedauert. Und es ist innerhalb von kürzesten Zeiten ist es möglich, solche fantastischen Ergebnisse zu liefern. Und das ist ein großer Ansporn auch. Also sie denken wirklich gleich mit diesen Werkzeugen mit und lernen das selber auch für sich einzuordnen.
Aber was bedeutet das dann letztendlich auch für die Lehre, für die Hochschulen, für, die Universitäten. Was muss sich in dem Bereich ändern? Muss sich da was ändern? Und wenn ja, was?
Ja, vieles. Ich glaube, also dass also grundsätzlich ist die Hochschule ja immer gefragt gewesen, mit am Puls der Zeit zu entwickeln. Und von daher, früher hat man eigentlich selbst an der Entwicklung von KI gearbeitet. Jetzt haben uns das die großen Konzerne abgenommen. Aber dass diese Umstellung jetzt da ist, eigentlich KI zunehmend zu implementieren, das ist die große Herausforderung. Und ich glaube auch, dass die Lehrer, die Hochschullehrer wirklich nur als echte Mentoren eigentlich überleben werden langfristig, weil die Leistungsfähigkeit von KI ist so mächtig geworden, dass KI anfängt wirklich also in Faktor 4 eigentlich zu wachsen. Und das wird auch immer schneller gehen. Und von daher muss man wirklich eigentlich fast eher wie so ein Navigator selber sich mit den Studierenden auseinandersetzen und die dort auch fördern und eigentlich sehen, was sie selbst schon mitbringen, also ihre echten Talente eigentlich auch damit unterstützen und dann aus ihnen wirklich das herausholen, wo sich die wirklich entfalten können. Also da kann man die nicht mehr so wie früher einfach alle über einen Kamm scheren und sagt, das ist also sozusagen die Leistungsanforderung, das macht ihr jetzt alles, dann habt ihr bestanden, sondern es geht mit KI viel, viel weiter. Die Möglichkeiten sind jetzt eigentlich, dass die sehr, sehr viel personalisierter arbeiten können, eigenständiger lernen können und sie haben mit KI tatsächlich einen eigenen Assistenten an der Seite.
An der Stelle würde ich ganz gerne ergänzen. Ja. Also das stimmt zwar schon, dass natürlich die großen Unternehmen sind, die jetzt irgendwie die mächtigsten und größten Modelle aufbauen. Die haben natürlich auch die größte Rechenpower. Aber es stimmt natürlich nicht, dass die Hochschule jetzt drauf, sagen wir mal, reduziert wird, diese Modelle zu nutzen und irgendwie anzuwenden. Sondern eigentlich passiert momentan aus meiner Sicht sogar was anderes. Wir haben auf der einen Seite eben diese großen Modelle. Aber die Zukunft der KI wird eben sein, dass es auch ganz zielgerichtete kleine Modelle gibt, die eben zum Beispiel eine Analyse machen können, wie gut geht es dem Beton heute. Ne? Also solche Themen, das sind eben sehr spezielle Anwendungsfelder für die KI und in die wagen sich die großen Unternehmen ja nicht rein. Und momentan ist das eben das, was in der Forschung an den Hochschulen überall auf der Welt passiert, ist, dass man sich eben jetzt tatsächlich mal diese Use Cases raussucht. Also wo wollen wir in Zukunft von der KI unterstützt werden und dann ganz spezifisch dafür kleine Modelle entwickelt, weil wir eben auch, das ist auch wieder nachhaltig als Thema, wenn ich heute wissen möchte, dass jemand eine Verteilung von Stützen für einen Industriebau macht, dann möchte ich nicht, dafür brauche ich tatsächlich nicht so ein riesiges Modell, das auf 5 Milliarden Daten trainiert ist, sondern da reicht mir eben ein ganz kleines Modell aus, das aber viel genauer und viel besser und zuverlässiger diese Aufgabe erfüllt. Und das ist eben das, was ich momentan an den Hochschulen sehe und was auch meine Hoffnung ist, dass wir da eben in den nächsten Jahren die Lösungen bekommen, die uns eben tatsächlich nicht so stark vielleicht von dieser Entwurfstätigkeit befreien, was wir ja gar nicht wollen. Das ist vielleicht auch der Bereich, wo wir die Kontrolle behalten wollen und wo wir auch den Spaß haben, die Freude, sondern eigentlich von den Dingen befreien, die uns tatsächlich aufhalten irgendwie und die uns Mühe bereiten, ohne großen Mehrwert zu bringen.
Du hattest eben das Stichwort Zukunft, das greife ich mal auf. Wie wird denn zukünftig entworfen werden?
Ich glaube an eine Zukunft und das ist auch so ein Trend, den ich eben momentan sehe, der eben daraus besteht, dass es so eine allgemeine Intelligenz gibt, die uns hilft, die Computersysteme, die wir heute nutzen, einfacher zu benutzen. Ja, die intuitiv und vielleicht auch mit neuen Möglichkeiten, neuen Eingabemöglichkeiten umgehen kann, zum Beispiel ein Beispiel hochzuladen und darauf jetzt Alternativen zu entwickeln. Und dass wir aber darunter ganz viele Services haben, die eben durch die KI dann gesteuert werden können. Und das führt dazu, dass wir im Grunde genommen einen sehr hohen Automatisierungsgrad bekommen werden, dass wir vielleicht in Zukunft aber auch, und das ist eben auch ein großes Anliegen von uns, weniger Fehler machen werden. Das ist auch ein Thema, das wir noch gar nicht angeschnitten haben, also das Thema Optimierung. Also ist das, was ich jetzt da entworfen habe, schon gut? Welche Kriterien kann ich da ansetzen? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir da stärker unterstützt werden in Zukunft beim Entwerfen, einfach durch parallel laufenden Analysen. Und wir werden wahrscheinlich auch das ganze Thema Datenmanagement in Zukunft ganz anders handeln können. Also das, was wir ja in der Vergangenheit versucht haben über BIM, ist ja die Idee, dass wir Daten extrem strukturieren von Anfang an. Also alles, was ich da mache, so eine Wand wird gezeichnet, aber die ist schon im Kontext, die ist schon semantisch. Und dass wir das in Zukunft vielleicht viel intuitiver machen können. Und dass ein Objekt eine Wand ist, das muss ich vielleicht nicht von Anfang an definieren, sondern das kann ich vielleicht auch von der KI so aus einer Analyse raus.
Aber dieser Datenaustausch, wie wird das in Zukunft ausschauen? Wie wird dieser Workflow dann wahrscheinlich ausschauen? Kann man das jetzt schon sagen? Was meint ihr?
Ja, ich glaube schon. Also es bahnt sich ja gerade an. Also ich finde, es liegt so auf der Hand. Also insofern die KI mit uns spricht und uns versteht, wird das ganze Interface sich tatsächlich ändern auch. Also unser Gebrauch jetzt auch, wie wir am Rechner sitzen mit Maus und Laptops oder Desktop arbeiten, wird sich völlig verwandeln. Wir werden also einen sehr viel freieren und komplizierteren Umgang damit haben in Zukunft und werden wirklich also sozusagen über Sprache auch kommunizieren. Und dann geht die ganze Reise auch mit Sicherheit noch weiter. Was ich ganz hoffnungsvoll betrachte, ist auch tatsächlich diese Entwicklung hin in eine Art Dreidimensionalität des ganzen Internets. Eigentlich, wenn ich an die nächste Generation denke, die eigentlich in Richtung Metaverse geht. Aber das ist jetzt ein Fass, das kann man hier gar nicht aufmachen, glaube ich.
Wir haben nochmal die Möglichkeit, aber heute vielleicht wird es den Rahmen sprengen. Eine Abschlussfrage von meiner Seite aus noch an euch. Und zwar, es heißt ja immer, wir haben nicht diese eine KI. Aber welche KI werden wir denn wahrscheinlich in der Zukunft haben? Du hast jetzt gesagt, eine dreidimensionale, das geht in die Richtung rein, Sprache.
Ich glaube auch, es wird sehr viel individualisierter werden. Also es ist eine so personalisierte KI, glaube ich, die jeder für sich dann zu gebrauchen lernt. Und mit der wir umgehen werden auf eine sehr viel selbstverständlichere Weise, als das jetzt der Fall ist. Und ich glaube, dass das wirklich ein Assistenzsystem ist, mit dem wir zusammenarbeiten, wenn man will, richtig rund um die Uhr.
Ja, ich glaube eigentlich, dass die KI in Zukunft, so wie wir sie heute diskutieren, gar nicht mehr diskutiert werden wird. Also das ist ja auch die Frage, was ist ein KI-Tool und was ist keins. In den nächsten 2 bis 3 Jahren wird jedes Tool, das ich heute aufmache, ein KI-Tool sein, was in irgendeiner Form eben das, was ich heute schon mache, durch KI nochmal stärker unterstützt. Und ich glaube natürlich, am Schluss sprechen wir dann natürlich schon über, Michael, das, was du geschildert hast, ist ja so eine Art Revolution der KI. Aber ich glaube in der ersten Phase jetzt über die nächsten Jahre, dass wir unsere Arbeitsprozesse gar nicht so stark umstellen werden, sondern dass wir einfach nur das, was wir jetzt ohnehin schon tun, viel besser und schneller machen können. Und dass der nächste Schritt dann vielleicht sein kann, dass es ein großes Modell gibt, das vielleicht auch Architektur dreidimensional versteht und uns ganzheitlich unterstützt und von Anfang an und einen durchgängigen Prozess dann bietet. Das ist sicher eine Vision, der alle auch folgen momentan. Aber ich glaube, dass wir die gar nicht brauchen, denn wir sind ja schon gut und wir haben auch schon effiziente Software und wir werden einfach diese Software, die wir haben, aktuell durch neue Möglichkeiten, wenn sie so kommen wie Stable Diffusion oder jetzt bei uns der AI Visualizer, einfach ergänzen und auf der anderen Seite aber die Funktionen, die wir haben, in Zukunft nochmal besser und schneller anbieten können.
Ja, lieber Stefan, lieber Michael, so rum. Vielen Dank, die Zeit ist schon rum. Ich habe mir eben gerade, als du gesagt hast, die KI wird personifizierter werden, habe ich mich an eine Textzeile erinnert von Peter Fox. Vielleicht kennt ihr die, und zwar dann da singt er davon, er hat seinen Avatar gekillt, weil er selbst auf die Party will. Also lassen wir uns mal überraschen, wie das alles noch so wird. Ja, das war DBZ, der Podcast. Die DBZ berichtet für und mit Architekten, Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle, wie zum Beispiel den Podcast. Entwickelt wird das Format von der gesamten Redaktion. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das DBZ-Magazin abonnieren oder aber auch dem Podcast und, wenn es keine oder, auch 5 Sterne verleihen. Der Podcast wird von unserem Tonmeister Lin Meisenberg abgemischt und wer mehr Informationen zur DBZ haben möchte, dbz.de bzw. zu Allplan unter www.allplan.com. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und ich bin bei dem Thema, jetzt mein letztes Wort, ziemlich angefixt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.